Bevor es losgeht, noch ein Hinweis. Am 1. April zeichnen wir den Gesprächsstoff zum zweiten Mal live im Sussol in Bern auf. Wir reden über das Nachtleben in der Krise, über Clubs, die müssen zutun und über die zersplitterte Jugendkultur, die weniger trinkt, keinen Bock mehr hat auf Mainstream und sich nach mehr Sicherheit sehnt im Ausgang. Zu Gast ist unser langjähriger Musikredakteur, der Anne Hebise, Jacqueline Brücker, ISC-Präsidentin und SP-Stadträtin und Lena Käsermann, sie ist Co-Leiterin vom Gaskessu in Bern. Den Link zu den Tickets den stelle ich euch in Episodenbeschreibung. Für die einen ist es ein Sehnsuchtsort, für die anderen quasi ein Gefängnis. Im Eritz, am Fuss vom Hogant, zwischen Thun und Emmetal, leben heute 480 Leute. Früher waren es mal 663 Personen. Während im 19. Jahrhundert im Tal mehrere Schuhhäuser eröffnet worden sind, zügeln heute mehr Menschen weg als Herren. Was hält einem in dieser abgelegenen Gemeinde?
Dann habe ich meine Eltern angestellt im Familienbetrieb.
Warum ziehen vor allem die Jungen weg aus dem Dörfli?
Im Eritz haben wir eher das Gefühl, dass man vielleicht ein bisschen angeschaut wird, wenn man nicht ganz so ist, wie man sich das vielleicht vorstellt oder wenn man sich aus der Reihe tanzt.
Was kann einem dazu bewegen, an einen Ort zurückzugehen, wo man sich als Kind total unwohl gefühlt hat?
Tierli, Garten, der Wald, der gerade neben dem Haus ist, der Skilift, der nur ein paar Minuten mit dem Velo ist.
Und? Wie verändert sich das Dorfleben, wenn eine Gemeinde immer kleiner wird? Über das reden wir heute im Gesprächsstoff, im Podcast von Bund und Berner Zeitung. Und zwar mache ich das mit der Jasmin John. Sie ist noch gerade Volontärin auf unseren Redaktionen. Und sie hat als Abschlussarbeit von ihrer Diplomausbildung Journalismus am MATS eine grosse Reportage geschrieben über das Eritz. Über eine von diesen vielen Gemeinden in Randregionen in unserem Kanton, aber auch in unserem ganzen Land, wo es immer stiller wird und die Bevölkerungsanzahl schrumpft. Wir lernen in dieser Folge drei junge Menschen aus dem Eritz kennen, die alle ganz unterschiedliche Wege eingeschlagen haben.
Mein Name ist Andrina Welti, ich bin 27 und aufgewachsen bin ich auf dem Bauernhof von meinen Eltern, die sie das Leben lang geführt haben. Und heute lebe ich aber seit ein paar Jahren schon in Zürich, an der Langstrasse und so voll im Kuchen.
Ich bin Anita Spring, ich bin 35 und ich bin aufgewachsen in Eritz mit meinen drei Brüdern. Ja, nach der Ausbildung habe ich verschiedene Zwischenstationen gemacht. Also in Kanada war ich lang, im Wallis, Luzern. Und da hat sich die Gelegenheit ergeben, dass wir unser Elternhaus übernehmen durften.
Mein Name ist Remo Bühlm, ich bin 25-jährig. Ich bin hier in Eritz zur Schule gegangen. Und nach der Schulzeit habe ich eine Lehre angefangen als Landmaschinenmechaniker. Und nach der Lehre habe ich meine Eltern im eigenen Betrieb angestellt.
Und mein Name ist Sibyl Hartmann und jetzt bei mir im Studio ist Jasmin John. Ciao Jasmin, schön bist du da.
Hallo Sibyl, merci vielmals für die Einladung.
Jasmin, nimm uns als erstes Mal mit ins Eritz von heute. Wie sieht es aus? Wie gross ist das Dorf und was hat es dort alles für Infrastrukturen?
Ja, das Eritz ist nicht einfach ein Dorf, sondern es ist mehr ein Talkrinne, wo etwa 10 km lang ist oder 10 km Strasse, sagen wir es so. Kurvenreiche Strasse. Am Rand hat es stotzige Börter, vor allem im äußeren Teil. In der Mitte hat es dann das Dörfli. Und da muss man sagen, es hat nicht allzu viel dort. Es ist jetzt nicht riesig. Es hat ein Lädchen, eine Gemeindeverwaltung, eine Schmitte und ein Schulhaus. Und wenn man dann weiter reinfährt, dann tut sich das Tal ein bisschen auf. Das ist dann mehr die Gegend, wo man Langlauf fahren kann oder wo der Skilift steht.
Und kannst du noch ein bisschen sagen, wer so aktuell im Eritz lebt?
Man muss schon sagen, es sind mehr ältere Leute. Es hat nicht mehr so scheinbar viele Kinder, wie es noch zu früheren Zeiten der Fall war. Aber es gibt auch um Familien, die ins Eritz zügeln oder Leute, die im Eritz eine Familie gründen. Man kann aber schon auch sagen, dass viele Familien über Generationen im Eritz bleiben.
Wenn man dir jetzt genau zugelassen hat und sich ein bisschen mit dem Dialekt im Kanton Bern auskennt, hat gehört, dass du selber aus dem Eritz kommst. Wohnst du selber noch dort oder gehörst du eben zu dieser Mehrheit, die weggezogen ist?
Ich gehöre zu denen, die sind gegangen, wenn auch nur juristisch gesehen halb. Ich bin gerne noch eine Woche Aufenthalterin. Ich habe mir natürlich vorgenommen, wenn ich schon das Eritz so verrate und fortgehe, dass ich dort zumindest gerne noch treu bleibe, so dass ich auch an die Gemeindeversammlung gehen könnte. Ehrlicherweise muss ich aber sagen, das ist bis dato noch nicht passiert. Ich wohne schon länger nicht mehr dort, aber meine Familie ist gerne noch dort. Da wird sich auch nicht nächstens etwas daran ändern. Darum bin ich regelmässig auch noch im Eritz.
Aber weißt du das, wie viele von diesen 480 Einwohnerinnen und Einwohnern sind WochenaufenthalterInnen wie du?
Das weiss ich nicht. Es hat viele Ferienleute oder muss so dann, wo der Skilift gebaut ist, hat man das Gefühl gehabt, da kam jetzt ein riesen Strom von Ferienleuten. Ferienhäuser sind gebaut worden. Aber jetzt ist es, glaube ich, schon mehr ganz oder gar nicht. Aber eben 480 ist so die Zahl, so viele Leute leben im Eritz.
Und warum hast du dich entschieden, über dein Heimatdorf zu schreiben?
Ja, es war ein Knorz gewesen. Wir mussten überlegen, was ich machen als Abschlussarbeit für das Matz. Und ich war gleich mal beim Eritz, weil das halt ein Teil meiner Identität ist. Ich habe es aber dann auch ein bisschen geschochen, irgendwie etwas zu machen, das so viel Nähe zu mir hat, potenziell. Und gleich habe ich mich dann dafür entschieden, einfach auch mit dem Gedanken, dass dort Realitäten stattfinden, wie sie viele Leute in diesem Land, in diesem Kanton erleben, dass dort Themen beschäftigen, wie sie vielen Orten beschäftigen. Und dass einfach die Leute in diesen anderen Regionen auch mal erzählen können, auch mal in der Zeitung vorkommen. Zu meiner Schulzeit ist so ein Artikel umgegangen vom Thunertägel mit dem Titel «Ist das Eritz vom Aussterben bedroht?». Das ist mir auf einmal um den Sinn gekommen, als ich mir Gedanken gemacht habe. Und ich weiss noch, wie ich mich dort fürchterlich geärgert darüber habe, dass jetzt irgendein Journalist aus diesem grossen Thun kommt und jetzt uns sieht, ob das Eritz ausgestorben ist oder nicht. Und ich dachte, ich gehe ganz sicher nicht fort und ich habe keine Ahnung. Und dann kam alles ein bisschen anders gekommen und dann habe ich gefunden, ja, vielleicht sollte man das einfach genauer anschauen. Warum denn? Oder ist es wirklich so, dass das Aussterben schon fast ein realistisches Szenario ist? Oder ist es halb so viel tragisch?
Und jemand, der dafür sorgt, dass die Gemeinde eben nicht ausstirbt, das ist Anita Kropf. Wer ist sie?
Anita Kropf ist 35. Sie war lange nicht mehr im Eritz, wo sie aufgewachsen ist. Mit ihren Eltern und mit drei Brüdern.
Ich habe mega, mega schöne Erinnerungen an meine Kindheit. Viel draussen in der Natur. Wir hatten viele Tiere um das Haus, wie Hühner, Enten, Küngeli, Büsse, Hunde. Oder sind es Erinnerungen, die wir mit dem Fett und dem Holzen sind. Wirklich sehr, sehr schöne Erinnerungen an meine Kindheit.
Sie war in der ganzen Schweiz beruflich unterwegs und hat dann auch sehr, sehr lange zu Ittigen gewohnt, mit damals ihrem Freund, jetzt ihrem Mann. Und als sie sich dann über ihre Familienplanung genauere Gedanken gemacht haben, haben sie gemerkt, dass sie eigentlich gerne um ein bisschen auf das Land wollten.
Dann haben wir natürlich noch nicht daran gedacht, dass wir dann gerade in die Eritz wieder zurückkommen. Auch wenn wir ein Auto hatten und mit dem Auto war man relativ geschneidig im Eritz gewesen. Und wieder zu Ittigen, so. Und dann hat sich wie Gelegenheit ergeben, dass wir unser Elternhaus, mein Elternhaus, dürfen übernehmen. Und ja, jetzt wohnen wir in diesem Zweifamilienhaus mit Garten, mit Umschwung. Und das war eigentlich genau das, was sich der Pedro und ich immer gewünscht haben, wenn wir mal Kinder bekommen sollten.
Man hat jetzt herausgehört, dass es erstaunlich ist, dass sie wieder dort zurückgegangen ist. Kannst du ein bisschen erzählen, wie sie ihre Kindheit im Eritz erlebt hat?
Ja, es ist absolut erstaunlich. Ich war auch überrascht, dass sie so deutlich sich daran besinnen konnte, dass sie als Kind und als Jugendliche das Eritz gar nicht gerne hatte.
Es hat dann ein bisschen gewechselt, als ich dann ab der 7. Klasse auf die Unterlangen in die Säcke gegangen. Das ist immerhin so 8 Kilometer pro Weg mit dem Velo und dann später auch mit dem Töffli. Und dort hat sich irgendwo eine Welt für mich eröffnet. Ja, ich war Teenager, voller Pubertät, schon sehr früh. Und ich habe dort neue Leute lernen kennen, die halt schon anders erlebt haben. Und das hat mich fasziniert. Und ich habe gemerkt, hey, ich will die Welt entdecken. Und ich habe auch ein bisschen rebelliert und einfach ja, möglichst weg wollen von diesem Eritz.
Sie hat gesagt, sie hat sich richtig gerne eingegangen gefühlt. Jeder weiß alles über dich. Jeder kennt deine Familie. Und man ist so abgelegen.
Mit dem Töffli-Ausgang ist eigentlich nicht so cool. Und da war man immer angewiesen auf die älteren Brüder oder auf irgendwelche Kollegen, die schon ein Auto fahren konnten. Auf jeden Fall habe ich dann mit 15 in Bern die Ausbildung gestartet und habe jetzt Eritz mehrheitlich verlassen.
Verlassen wir Eritz für einen Moment und gehen nach Zürich an die Langstrasse. Was hat dich bei deiner Reportage an eine der pulsierendsten Strassen der ganzen Schweiz geführt?
Ja, sogar an einer der pulsierendsten Strassen der Schweiz kann eine Eritzerin wohnen. Andrina Welti, meine zweite Protagonistin, die ist auf Zürich gegangen. Nach dem Studium hat sie sich entschieden, dort zu leben. Und wirklich einfach mit dem Kuchen im Kreis 4. Ich bin sie besuchen dort am Abend nach dem Feierabend. Sie arbeitet als Architektin. Und bin ehrlich gesagt selber auch, ja, irgendwo durchkommt man aus dem Eritz, kennt es nicht so. Ich war ein bisschen überfahren von diesen vielen Lichtern, von diesen vielen Bushaltestellen. Bern kenne ich jemanden, aber Zürich etwas weniger. Und wir haben es gleich gefunden, Andrina und ich. Und sie hat mir dann ein bisschen erzählt, was sie auf Zürich hat verschlagen.
Heute bin ich eben eher so ein bisschen emotional so ein bisschen weggekommen davon, gerade weil es mir dann irgendwann eben so ein bisschen zu klein wurde. Und dass ich mich dann irgendwann nicht so mit der Haltung von den Leuten dort identifizieren konnte. Also es hat nichts mit den Leuten selber zu tun. Es ist einfach so, wie ich für mich entschieden habe, dass ich anders leben möchte. Und darum bin ich eigentlich auch nach Zürich gekommen, weil es da für mich sehr viel mehr Möglichkeiten gibt. Nicht nur im Job, sondern auch, weil es eine grosse Stadt ist und man irgendwie alles machen kann. So, ich habe die Ruhe schon geschätzt im Eritz, aber irgendwie brauche ich mega fest so die Bewegung, die hier in Zürich stattfindet, an der Langstrasse sowieso, da ist immer etwas los. Und eben im Job, gerade in der Architektur, gibt es hier natürlich schon auch ein bisschen mehr Möglichkeiten als zum Beispiel in Bern oder zu Thun oder so.
Und was hat sie dir von ihren Erinnerungen an ihre Kindheit im Eritz erzählt? Wie hat sie das erlebt?
Sie hat gesehen, wenn es um Kindheitserinnerungen ging, da hat sie fast nur Erinnerungen an ihre Kernfamilie.
Aus meiner Kindheit nehme ich eigentlich sehr viel Schönes mit, weil meine Kindheit geprägt war von sehr viel draussen sein, im Wald rumsäckeln oder einfach um den Hof wo man irgendetwas machen und so mich selber so ein bisschen beschäftigen. Und auch zur Zeit, als das Grosse noch gelebt haben wir natürlich immer sehr gute Zeiten zusammen gehabt. Und das schätze ich auch mega fest, wenn ich so zurückschaue, dass ich wirklich einfach so mit ganz vielen Tieren und ganz viel Natur bin aufgewachsen und mir das auch sehr viel hat gegeben. Aber es ist halt alles auf sehr kleinem Raum dann doch auch passiert. Ich meine, die Schule ist irgendwie von mir jetzt vom Dorf einen Kilometer weg gewesen, vielleicht.
Man hat alle Leute kennt im Dorf, auch alle haben sie gekannt, eben das ist die Junge von Tino. Aber wirklich verbunden hat sie sich mit den allerwenigsten gefühlt. Sie waren auch nur in dritter Klasse und vielleicht nicht so Gemeinsamkeiten gehabt. Und wo halt dann auch später ihre Sexualität für sie selber so ein bisschen zum Thema wurde und sie gemerkt hat, hier habe ich keine Vorbilder oder kennt man das nicht so, dass jetzt Frauen mit Frauen zusammen sein können oder Männer mit Männern, dass es für sie gäng schwieriger geworden. Da hat sie sich dann mit der Zeit angefragt, ob es vielleicht einen anderen Ort gibt, wo sie sich wohler fühlen würde.
Wie hat ihr Umfeld darauf reagiert, dass sie nach Zürich gegangen ist oder einfach weg aus dem Eritz?
Ja, das war sicher ein Prozess. Ihre Eltern haben gebaut, unterhalb des Dörfli. Das ist natürlich auch gäng die Frage, fährt jemand weiter? Und es wäre sicher auch, wie Andrina mir erzählt hat, die leise Hoffnung war, dass eine der Töchter übernimmt. Deswegen sie dann gleich mal gesehen, dass es nicht in Frage kommt. Und dass es aber dann gerade ausgerechnet auf Zürich hat müssen sein, ist sicher, hat ein bisschen Zeit gebraucht.
Und was hat sie in Zürich für ein Umfeld gefunden, das anders ist als das Umfeld im Eritz, wo sie aufgewachsen ist?
Ich glaube, sehr ein offenes.
Der Unterschied, wie in Zürich und in Eritz über Leute geredet wird, das ist sicher so ein bisschen das, dass Zürich alles viel anonymisierter ist, habe ich das Gefühl. Und es spielt weniger eine Rolle, von woher du kommst, weil da so viele Kulturen und so viele verschiedene Sachen aufeinandertreffen. Und ich für mich selber habe dann so ein bisschen das Gefühl, da kann ich einfach so ein bisschen sein, wie ich bin. Im Eritz habe ich eher so ein bisschen das Gefühl, dass man vielleicht ein bisschen angeschaut wird, wenn man nicht ganz so ist, wie man sich das vielleicht vorstellt. Oder wenn man so ein bisschen aus der Reihe tanzt. Ja, dass es einfach ein bisschen bisschen mehr Offenheit gibt, so generell. Und eben, dass man sich irgendwie auch, trotzdem, dass so viel los ist, dass man sich so ein bisschen anonym durch die Stadt bewegen kann. Ich meine, wenn du im Dorf rumläufst, du kennst erstens jeden, sagst jedem Sally, wenn du ihm über den Weg läufst. Und hier kannst du einfach mal mit Kopfhörer durch die Stadt laufen und quasi so ein bisschen untergehen. Und das habe ich auch noch gerne, dass du nicht immer so exponiert bist.
Gehen wir von diesem belebten Ort an der Langstrasse zurück ins beschauliche Eritz. Jasmin, du hast mir das Wort beschaulich eigentlich rausgestrichen aus dem Skript. Warum hört man das als Eritzerin nicht besonders gern, dass dieser Ort ja so beschaulich sei?
Ja, ich hätte es jetzt nicht verboten. Aber ich finde es ein bisschen suboptimal, weil es gegen so einen Werbeprospekt-Unterton hat. Es gibt Leute, die wohnen dort. Es gibt Leute, für die ist es ihr Umfeld, ihre Realität. Und halt nicht nur ein herziges Ausflugsziel für das Wochenende, wo man wandern kann oder wo man die kleinen Kinder auf die Ski stellen kann. Und dann, Gott sei Dank, kann man dann jemanden umachen, irgendwo in die Zivilisation.
Für zu verstehen, wie sich der Ort entwickelt hat und warum eben immer weniger Menschen dort leben und viel nur am Wochenende kommen, müssen wir, glaube ich, in die Vergangenheit von diesem Dorf zurückgehen. Ich würde sagen, wir gehen zurück an Anfang des 19. Jahrhunderts. Wie sieht es denn aus im Eritz?
Sehr einfach. Es hat sehr viele Leute, die von Landwirtschaft gelebt haben. Oder ja, quasi alle haben selber entweder Land gehabt oder sie anderen Leuten aushelfen, die Land hatten. Eben ein paar Kühe, ein paar Geissen. Von dem hat man gelebt, die ganze Familie. Es waren dann auch noch nicht viele Leute im Eritz, etwas über 300. Aber 1850 hat es dann schon einen grösseren Sprung gegeben. Da waren sehr kinderreiche Jahre. Und dann waren es schon fast doppelt so viele. Also 8 oder 10 Kinder waren wirklich keine Seltenheit, hat mir der Dorfchronist erzählt, als ich mit ihm zu tun hatte. Und ich habe Klassenfotos gesehen, wo wirklich so ein ganz raggelter Kind ist. Und ich weiss einfach, jetzt sieht es anders aus.
Und man hat dann sogar mehrere Schulhäuser müssen bauen, weil es jetzt plötzlich mehr Kinder gab.
Genau so war es. Eben, die Rekordzahl, die ich gehört habe, ist 16 Kinder in ihrer Familie. Da muss man sich recht Mühe geben, dass man von Mengen reinkommt. Und das ist jetzt natürlich schon nicht mehr der Fall. Als ich noch im Bieter Schulhaus unterrichtet wurde, ist gerade das zweite Schulhaus im Tal zugegangen. 10 Jahre später war dann die Diskussion, dass man jetzt auch das Bieter Schulhaus zutun muss, also eben das einzige Schulhaus. Dank der Einführung einer Basisstufe konnte man das dann verhindern. Aber jetzt sind es insgesamt 40 Kinder. Kindergarten oder eben Basisstufe bis 6. Klasse, die dort in die Schule gehen. Und meine Lehrerin war also auch noch die Lehrerin von meinem Vater. Es hat Lehrpersonen, die schon sehr lange dort sind. Es ist wirklich, man kann schon fast sagen, familiär.
Was hast du sonst für Erinnerungen an deine Schulzeit, außer an deine Lehrerin, wo schon dein Vater zu ihr in die Schule ging?
Gute, würde ich sagen. Schutten auf dem roten Platz, wie es an vielen Orten der Fall war. Geländlauf kann ich mich noch besinnen. Das war aber recht mühsam, weil entweder es nicht oder ob sie. Wenn man einen Sprint üben wollte, musste man nachher an den Zoo müssen, am Fluss, weil dort etwa die einzige längere, ebene Fläche war. Auch natürlich unvergessen, das Skirennen war auch nicht mein Lieblingstag im Kalender.
Nicht?
Ich bin, glaube ich, mehrmals letzte geworden, oder? Und der zweitletzte, weil noch jemand disqualifiziert war. Dann konnte man dann am Morgen ein Preisli mitbringen und am Abend, wenn es ein schlechtes Preisli war, konnte man es mit hinnehmen. Das war ein bisschen frustrierend, aber alles in allem eine sehr schöne Schulzeit.
Und dort bist du auch mit dem Remo Bühlmann in die Schule gegangen. Oder wie du würdest sagen, mit dem Remo Bühlmann.
Mit Bühlmann Remo, genau.
Bühlmann Remo sogar noch.
Ja, so nimmt er uns das Telefon ab. Bühlmann. Es gibt einfach nur E Familie Bühlmann im Eritz, die kennt man, da muss man nicht unbedingt Erklärungen verlangen. Sein Vater gehört die Landmaschinenwerkstatt, die Schmitte, wie man sieht, im Dörfli.
In den 60er Jahren hat mein Grossvater Ernst Eicher den Betrieb gegründet. Seine Haupttätigkeit war einfach Rossbeschlag. Was dann noch dazu kam, ist Heizung und Sanitärinstallationen. Mit den Jahren ist es dann so gekommen, dass die Mechanisierung in Vordergrund treten, dass das Ross abgelöst wurde durch die dann zumal modernen Maschinen, die man noch gar nicht kennt vorher. Und dann hat er die Ebi-Vertretung bekommen und hat eigentlich von dann an das Tal geholfen, mechanisieren. Genau.
Und schon als ich mit Remo in die Schule bin, hat man gewusst, der wird wahrscheinlich die eines Tages übernehmen. Er hat jetzt wirklich auch das Mechen gelernt und ist dort jetzt voll involviert.
In näherer Zukunft wird es so sein, dass aus der Einzelfirma eine AG gegründet wird. Dann bin ich dann auch, ich sage jetzt schon ein bisschen Teilhaber von diesem Geschäft. Und wird es dann sicher ja, 100%ig übernehmen, ob kurz oder lang.
Und du bist ihn im Rahmen von deiner Reportage in die Schmitte besuchen.
Ich bin ihn besuchen, ja. Ich war noch nicht so manchmal der, ehrlich gesagt. Manchmal musste ich etwas für meinen Vater abholen. Es war aber noch interessant, zu schauen, wie es dort so tut. Sie sind insgesamt 5 Angestellte. An dem Freitag, als ich gegangen bin, waren sie zu zweit. Es war relativ gemütlich. Radio Rocket ist gelaufen. Franz Ferdinand. Und er hat mir ein bisschen erzählt, wie das sein Alltag so aussieht.
Was auch irgendwie mehr dazu kam, ist neben das Büro. Dort schreibe ich eigentlich Rechnungen. Die Mutter tut sie kontrollieren. Und dann mache ich Offerten machen für Maschinen. Und dann schaue der Vater und ich die zusammen anschauen, besprechen und dann so handeln.
Abseits von seinem Job ist er für sein junges Alter, er ist 25, sehr engagiert.
In meiner Freizeit bin ich noch im Verwaltungsrat des Skilift. Und er ist natürlich ein Hobby da nicht fehlen. Und eines der ganz grossen Hobby bei mir ist die Musik. Wir sind mit der Familie als Schweizer Örgeli-Quartett unterwegs. Und dann bin ich noch im Männerchor Innereritz, wo ich eigentlich mit Liebhausel dabei bin. Dann bin ich im Schützenverein. Ist auch sehr ein sehr interessantes Hobby, das halt ein bisschen Abwechslung bringt, auch noch zur Musik. Im Winter gehe ich gerne auf die Ski, im Sommer gehe ich gerne wandern. Und was ich das ganze Jahr gerne gehe, ist etwas mit den Kollegen in Ausgang.
Und wie und wo wohnt er?
Er wohnt in seinem Elternhaus. Er sieht das Stimme so für ihn, einfach auch, weil er gerne Leute um sich hat. Interessant habe ich gefunden, dass er mir erzählt hat, es gäbe einige Kollegen in seinem Umfeld, die sagen, ja, aus Meritz ging jetzt nie. Ich will das Leben lang hier bleiben. Und so einen sie gerne nicht, hat er gefunden. Er könnte sich schon vorstellen, an einem anderen Ort zu leben. Für einen Kehr zumindest. So, bis auf Steffisburg ging er jetzt vielleicht. Es müsse nicht mit dem Bit sein, aber er könnte sich schon vorstellen, einst aus Meritz rauszugehen. Wobei für ihn schon auch klar ist, dass die berufliche Situation ihn um in die Eritz wird zurückverschlagen, früher oder später, und dass es halt Sinn macht, wenn er dort werkt, dass er auch dort wohnt.
Er hat dir auch noch erzählt, wie er das erlebt hat, wie das sich die Eritz in den letzten paar Jahren verändert hat.
Ja, gerade wie von Schmitten war die Linge, die Beiz. Und er hat mir erzählt, dass sie schon auch etwas war, was sehr viel Leben hat ins Dorf gebracht, halt, dass die Leute in die Schmitte kamen und vorher oder nachher noch einkehren. Eben auf die Post hat man können. Er hat das noch erlebt, dass er als kleiner Bub noch sie Päckchen aufgegeben hat mit der Mutter. Eben, dass man irgendwie auf der Gemeinde etwas hat müssen, Geld rauslassen auf der Bank. Und das hat nach dies nach so ein bisschen abgenommen. Das Lädeli ist noch, ein Käse ist noch, die Schmitte ist noch, aber die Linge ist zu. Das ist jetzt ein Wohnhaus, wo etwa auf die Hälfte der Wohnungen vermietet sie. Eine Garage hat es keine mehr, die Post ist zu, die Raiffeisenbank tut jetzt den Schalter auch zu. Die Gemeindeverwaltung können sie auch nicht zutun. Genau, aber es ist im Allgemeinen ein bisschen stiller geworden. Und vor allem halt Beiz hat er gefunden, macht einen grossen Unterschied.
Die Eritz ist eine von vielen kleinen Gemeinden in der Schweiz, wo es stiller wird. Wie stellvertretend steht die Gemeinde für andere Regionen, Täler oder Dörfer in der Schweiz?
Es findet natürlich schon länger eine Zentralisierung oder eine Landflucht statt, dass die Leute einfach ihre Jobs irgendwo im urbanen Raum haben. Gerade Berggebiet, dort wird es schwieriger, dass die Jungen auch dort bleiben. Abwanderung ist eigentlich in der ganzen Schweiz in Tälern und dezentralen Gebieten eine Realität. Ich habe drei Gemeinden noch genauer angeschaut, und zwar, weil ich mit einem Forschungsprojekt zu tun hatte, das Mountain Hubs heisst. Ich hatte zu tun mit der Elena Brandner von der Uni Bern, die zum Projektteam gehört. Sie hat in den Gemeinden Schluein und La Punte im Bündnerland und im glarnerischen Lindtal geforscht. Auch dort ist es stiller geworden und dort entstehen jetzt Räume, die gemietet werden von lokalen Unternehmen oder von Kunstschaffenden. Es soll einfach ein Zentrum geben im Ort, wo man leben ins Dorf kommen
soll. Man hört über die kleinen Gemeinden, vor allem Berggemeinden, oft einfach nur, dass die Leute wegziehen und dass sie die Jungen nicht halten können. Also die Diskussion ist immer eher so ein bisschen negativ geprägt. Was sieht denn zum Beispiel Elena Brandner auch für Chancen vom Leben in der Peripherie?
Ich glaube, genau der negative Fokus war für sie der Grund, warum sie sich mit diesem Thema befassen will. Sie sieht nämlich sehr viele ungenutzte Chancen in diesem peripheren Raum, wo man eben aus ihrer Sicht zu wenig beleuchtet. Sie findet Platz für Kreativität, vielleicht für einen eigenen Garten, vielleicht für Selbstversorgung. Das ist eine Möglichkeit, die man in der Peripherie hat, dass man einfach ein naturnäheres Leben führen kann. Sie sieht auch eine Chance darin, dass nicht alles so pulsiert, nicht so schnell ist, ein bisschen entschleunigend. Aber sie sieht natürlich auch die Schwierigkeit, dass alle sehr fest selber engagiert sind, dass sie vielleicht in Landwirtschaft tätig sind, dass sie vielleicht eine Familie haben. Und häufig fehlen dann auch die Ressourcen, für Veränderung wirklich zu initiieren.
Wie sieht es in der Gemeinde Eritz aus mit solchen Veränderungen? Werden die von irgendjemandem initiiert?
Im Eritz gibt es kein Mountain Hub. Die Uni ist auch gerade nicht aktuell mit einem Forschungsteam vor Ort. Aber die Leute im Eritz haben die Veränderung auch zur Kenntnis genommen und sind darum aktiv geworden. Sie haben eine Gruppe gegründet, die heisst «Zusammen für das Eritz», wo sie jetzt Ideen sammeln, wie dass man das Leben um ins Dorf zurückbringen kann. Bisher haben sie zum Beispiel einen Spieleabend für die Bevölkerung gemacht, einen Fahrdienst haben sie angefangen zu organisieren. Es gibt Bogenschiessen als neues Angebot oder im Winter eine Natureinspann.
Und auch zu dieser Gruppe «Zusammen fürs Eritz» gehört Danita Spring. Wir haben sie am Anfang von diesem Podcast lernen kennen, als die Person in ihrer Geschichte, die ins Eritz zurückgekehrt ist. Und zum Schluss von dieser Folge gehen wir auch nochmal zu ihr zurück. Für was setzt sie sich persönlich in dieser Gruppe besonders ein?
Ihre persönlich als junge Mutter sind natürlich Familienthemen sehr ein Anliegen. Gerade Betreuung und Freizeitangebote für Kinder findet sie, gibt es im Eritz aktuell zu wenig. Also es gibt keine Kita, es gibt nur einen Mittagstisch.
Also jede Aktivität, sei das eine Spielgruppe, sei das ein Eishockey-Verein oder ein Kinderturnen, ist einfach mit einer An- und Rückreis verbunden, die nicht mal so 3 Minuten mit dem Velo sind, sondern halt ja, geht eine Weile mit dem Auto.
Und so sieht die Familie- und Betreuungssituation bei ihr aus.
Die Amelie ist 3 und der Noe ist 1,5. Wir arbeiten beide, der Pedro 90, ich 40. Und wir können es so aufteilen, dass der Pedro einen Tag schaut. Ja, das war sicher für die Eritzer auch ein eine Gewöhnungssache, würde ich jetzt mal behaupten, dass er erstens einen Peppeltag hat und zweitens an seinem Peppeltag halt irgendwie mit den Trainerhosen durch die Eritz spaziert, genau. Aber wir haben wieder den Eindruck, er ist mega angekommen hier im Eritz und mega gut aufgenommen worden von den Eritzer und Eritzerinnen. Und das freut auch, genau. Und der zweite Tag schauen meine Eltern, also die Grosseltern, die Grosse und Rätti von Amelie und von Noé, die im gleichen Haus wohnen wie wir. Und das ist natürlich ein Riesenglück.
Wir haben es am Anfang des Podcasts gehört, sie hat sich als Kind im Eritz gar nicht wohl gefühlt. Was sieht sie jetzt aber für Vorteile, dass ihre eigenen Kinder im Eritz aufwachsen?
Die Nähe unter den Leuten im Dorf, die hat sie als Jugendliche schon gestört. Das hat sie erst mit der Zeit lernen schätzen, dass wenn man sich trifft auf der Straße, dass man heute berichtet zusammen.
So das Verbundensein mit der Natur, sehr viel Zeit draußen verbringen, Tierli, Garten, der Wald, der gerade neben dem Haus ist, im Sommer halt in den Zug baden, der Skilift, der nur ein paar Minuten mit dem Velo ist und mittlerweile haben wir sogar eine Einspann um die Ecke. irgendwie auch ein bisschen entschleunigt Leben hier mit den Kindern, wo Kinder dürfen Kinder sein und dreckeln und eben viel mit der Natur dürfen Erlebnisse haben. So.
Was ihr aber so ein bisschen fehlt, sind die Angebote für sich selber. Sie gehen gerne mal ins Pilates oder ins Zumba. Und bis auf Steffisburg fährt man halt einfach eine halbe Stunde mit dem Auto. Sowieso hat sie gesagt, sie sei auf ein Auto angewiesen, wenn sie zu Heimberg arbeitet. Das geht mit dem ÖV einfach nicht. Der fährt nämlich nicht mal eine Stunde.
Und ich hatte das Gefühl, in dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, wo es auch eine halbe Stunde einen Bus hatte, zwar auch nur bis um 8 Uhr, das war wenig. Aber ich sehe das, da gibt es noch ganz andere Dimensionen.
Ah, nein, ich habe sehr, sehr viele Stunden zu tun am Bahnhof gewartet, weil es kein Bus mehr hatte. Der letzte Fahrt am 6 Uhr raus. Und wenn man in Zürich reichen will, am Abend, fährt der letzte am 7.
Dann stelle ich jetzt die Frage, die mir natürlich schon während dem ganzen Podcast auf den Lippen brennt. Jasmin, gehst du jemals zurück in Zürich?
Ich möchte dich nicht anlügen, aber ich möchte auch keine falschen Versprechungen machen hier. Ich weiß es noch nicht. Jetzt bin ich wohl, wenn ich nicht in Zürich bin. Ich gehe gerne zu Besuch, wie schon gesagt. Aber ob es dann gleich zu Eritz muss sein, mein Problem ist vor allem, halt, dass ich nicht Auto fahren kann. Da straft man sich recht selber, habe ich unterdessen gemerkt. Dann ist es einfach nicht so praktikabel, wenn man einen Job hat in Bern zum Beispiel.
Jasmin, was war das Erstaunlichste, was du in dieser Reportage über dein Dorf, wo du aufgewachsen bist und ja eigentlich auswendig kennst, hast erfahren?
Ich habe es sehr eindrücklich gefunden, zu sehen, dass wirklich ein Wandel im Gang ist. Auch schon nur rein personell. Die Leute werden alle älter. Leute, die ähnlich alt sind wie ich, sind sehr aktiv im Dorfleben zu sehen, engagieren sich, sind die nächste Generation, die etwas bewegen kann. In dieser Gemeinde, das habe ich sehr interessant gefunden. Und es ist einfach kein Stillstand, auch wenn man vielleicht von außen das Gefühl hat, die Zeit dreht sich im Eritz langsamer. Das mag sein, aber es ist sicher nicht so, dass sich gar nichts verändert in den Köpfen, aber vielleicht auch an Strukturen, die man von außen erkennen kann.
Am Anfang von deiner Geschichte ist deine persönliche Reaktion auf einen Artikel über das Eritz im Thunertagblatt. Was hast du jetzt für Reaktionen bekommen auf diesen Artikel?
Ein Haufen. Ich war wirklich überrascht, aber einfach auch positiv überrascht, weil sehr viele Leute halt auch wissen, wer ich bin, direkt auf mich zugekommen und ich habe empfunden, obwohl es jetzt eben nicht mehr im Dorf, in der Gemeinde leben, irgendwie gehört man gleich auch noch darüber aus dazu. Das ist schön.
Jasmin, merci vielmals, hast du uns an den Ort mitgenommen, wo du aufgewachsen bist, wo doch sehr typisch ist für unseren Kanton, ja sogar für die ganze Schweiz. Und schön haben wir die verschiedenen Eritzerinnen und Eritzer dürfen lernen kennen. Merci vielmals.
Ja, merci dir vielmals.
Das wäre es, die nächste Folge vom Gesprächsstoff, im Podcast von Bund und Berner Zeitung. Ich tue euch die Reportage von der Jasmin sehr gerne in den Shownotes verlinken. Geht die unbedingt noch nachlesen. Dort gibt es noch ganz viel mehr über das Eritz zu erfahren und über die Geschichte und über die Menschen. Wir hören uns wie immer in 2 Wochen wieder. Bis dann. Tschüss zusammen. Moderation und Produktion Sibylle Hartmann. Sounds Anne Hebisen.